Wenn du Apostelgeschichte 17 aufschlagst und dann liest, was passiert ist, der Paulus ist dort nach Athen gekommen und hat dort eine Stadtbesichtigung gemacht. Diese Stadtbesichtigung war dann sehr interessant. Und er war aber dann sehr traurig, als er dort die Dinge in der Stadt gesehen hat, die er dort gesehen hat. Weil er gemerkt hat, die Menschen sind zwar sehr, sehr religiös und verehren sehr, sehr viel, aber sie verehren das Falsche. Darf man das heute sagen? Ich darf das persönlich nicht sagen. Wer bin ich? Ich bin nur ein Mensch. Wer bin ich, um zu sagen, was falsch und richtig ist? Darf jemand aber etwas sagen? Gibt es jemanden, der sagen darf, was richtig und falsch ist? Dass es eine Wahrheit gibt, die tatsächlich absolut ist? Ohne Wenn und Aber. Gibt es jemanden, der das sagen darf? Ich nicht. Warum ich nicht? Naja, ich bin ein Mensch, ich bin fehlbar, ich bin nicht allwissend. Vielleicht glaube ich, dass etwas richtig ist und dann habe ich etwas nicht gewusst. Wer darf sowas sagen? Als Paulus die ganze Gottheiten in Athen betrachtet hat, hat er gemerkt, die sind sehr religiös, aber den einen Schöpfergott, den wahren Gott, den kennen sie nicht. Den verehren sie nicht. Und er ist es, der sagen kann, wir müssen nicht sagen, das sagen darf. So darf Gott, natürlich, Gott darf. Die Frage ist, kann er? Ja, er kann. Warum? Er ist Gott. Der Schöpfer Gott, der dich gemacht hat, der mich gemacht hat, darf sagen, was wahr ist und was falsch ist. Und als der Paulus dort in Athen war, schaute er das alles an und merkte, die Menschen verehren die falschen Götter, die falschen Sachen. Diese Sachen, diese Götter, diese Dinge helfen nichts. Die sind nicht die richtigen. Die haben keine Macht. Aber Gott, der wahre Gott, der Schöpfergott, hat uns klar und deutlich bewiesen, wer die Macht hat, wer die Wahrheit ist. Und wie hat er das bewiesen? Wir kommen dazu. Aber ich möchte euch eine Frage stellen vorher. Ist es für dich in Ordnung, große Entscheidungen zu treffen, ohne ganz sicher zu sein, dass du dein Vertrauen jetzt richtig einsetzt? Dass du jetzt eine gute Entscheidung triffst? Sagen wir jetzt, du musst dich operieren lassen. Ich habe früher, so viele, viele Jahre her, Leistenbruch gehabt, musste mich operieren lassen. Und wo bin ich hingegangen? Ich bin nicht zum Trafik hingegangen. Ich habe jetzt nicht einfach irgendjemand an der Straße angehalten und gesagt, würdest du mich gerne operieren? Ich bezahle dich dafür. Ich suche einen günstigen Preis. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich will jemanden, der gut geeignet ist. Ich will jemanden haben, der auf seiner Wand vielleicht sogar ein Zertifikat hat von der Uni, dass er ein Arzt ist, dass er sogar ein geübter Chirurg ist. Dass es gut ist, dass ich mein Leben in seine Händen gebe, dass er mich aufschneiden kann und ich weiß, der kennt sich auch aus, wie er dann wieder zusammennähen kann nachher. Aufschneiden kann jeder, glaube ich. Das ist nicht so schlimm, nicht so schwer. Ich würde wissen wollen, ich gebe mein Leben in den Hand von jemandem, der glaubwürdig ist. Ich glaube, ihr seid auch so, oder? Gibt es hier jemanden, der Ausnahme ist? Was jetzt Geldsachen betrifft, sag mal, du kriegst einen ganz tollen E-Mail und in diesem E-Mail steht, wir garantieren 50% Zinsen, überweise einfach dein ganzes Geld auf dieses Bankkontonummer und du kriegst 50% Zinsen. Garantiert, ohne Zweifel, jeden Monat. Würdest du dein Geld dahin überweisen? Ganz sicher nicht. Und wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil dein Ordner steht, aufpassen, das könnte ein Spam-Mail sein oder irgendwas. Wir sind skeptisch. Und das ist oft auch natürlich gut so. Es soll sein, dass wir skeptisch sind. Und das Interessante ist, dass Gott uns auch so geschaffen hat, dass wir nachdenken, dass wir prüfen, dass wir etwas überlegen. Und er hat uns die Wahrheit gesagt über Jesus in einer Art und Weise, die wir auch prüfen können. Wo wir sagen können, es ist sicher, dass das so ist. Es wurde beglaubigt. Er hat uns ein Zeichen gegeben. Und dieses Zeichen ist die Auferstehung. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, der dich geschaffen hat, der ist ein Gott, der auch eine Beziehung mit dich und mit mich haben möchte, mit mir haben möchte. Hebräer 1, 1 bis 3 möchte ich kurz vorlesen. Dieser wunderbare Schöpfer Gott, der weiß, was richtig ist, was falsch ist. Er kann die Wahrheit von Lüge ohne Problem unterscheiden. Er hat sich offenbart. Hebräer 1, Vers 1 sagt, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch den Propheten, so in der Vergangenheit die Propheten, durch Menschen, die für ihn gesprochen haben, das merkst du im Alten Testament in deiner Bibel. Viele Propheten, viele Menschen, die Gott seine Botschaft offenbart hat. Vers 2, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Jesus Christus ist alles. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, das ist das Kreuzestod, Jesus starb am Kreuz für deine Sünden und für meine, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wie hat er das getan, nachdem er gestorben ist? Wie konnte er sich zur Rechten Gottes setzen, nachdem er auferstanden ist? Er ist auferstanden. Dieser Jesus Christus ist von Gott gegeben. Er ist Gott, damit wir durch ihn Gott kennen dürfen, Beziehung mit Gott haben können. Diesen Jesus Christus hat Paulus persönlich kennengelernt. Paulus ist einer der schönsten und einer der wirklich beeindruckendsten Beweise dafür, dass Jesus auferstanden ist. Weil hier der Paulus, ein Mann, der Jesus gehasst hat, der geglaubt hat, dass die ganze Gläubigen damals, die diesen Weg gehen, den Weg Jesus nachzufolgen, dass die Leute alle verkehrte Richtung gehen und falsch sind und Verführer sind. Und er hat die Gemeinde verfolgt. Wir können in der Apostelgeschichte lesen, wie er dort anwesend war, als Stephanus gesteinigt wurde. Und er hat das für gut gehalten. Ja, bring ihn um. Das war Paulus. Und Paulus wollte durch seinen Eifer dann nach Damaskus gehen und dort die Christen verhaften und einsperren. Aber auf dem Weg dorthin hat Jesus ihn getroffen. Hat Jesus sich ihn offenbart. Hat Jesus gezeigt, du Paulus, was du denkst, ist falsch. Ich lebe. Ich lebe, Paulus. Warum verfolgst du mich? Interessant, oder, dass Jesus sowas sagen würde? Paulus verfolgt Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Und Jesus sagt, du verfolgst mich. Und da sehen wir, dass Jesus auch heute durch die Menschen, die ihn kennen, durch seine Gemeinde in dieser Welt wirkt. Er ist vorhanden. In Wien gibt es viele Menschen, die Jesus kennen, die Jesus folgen. Und Jesus wirkt heute in der ganzen Welt. Gehst nach China, da triffst du Menschen, die Jesus kennen, die wissen, Jesus lebt. Gehst jetzt nach Nordkorea, schwer da reinzukommen, ich will nicht unbedingt hin, aber wenn du dahin kommen würdest, da merkst du, da gibt es auch eine Gemeinde. Da gibt es Menschen, die an Jesus glauben. Paulus kannte Jesus. Er hat ihn damals als auf den Weg nach Damaskus kennengelernt und danach hat er viel Gemeinschaft mit ihm gehabt und Jesus hat ihm extrem viel erzählt und er durfte sogar Dinge erleben, die er schildert in 2. Korintherbrief, die er nicht mal erklären kann, weil sie zu wunderbar sind. Er ist ein Apostel. Er ist jemanden, der Jesus persönlich gekannt hat und von Jesus eingesetzt wurde, um die Gemeinde zu gründen, um die Gemeinde zu stärken. Und Jesus wollte, dass Paulus auch als Botschafter für die Heiden, für die nichtjüdischen Menschen der Welt aktiv ist. Und da ist er unterwegs und reist von einem Ort zum nächsten und erzählt von Jesus. Und dann kommt Paulus nach Athen. Ist jemand hier schon in Athen gewesen? Ich nicht. Ist irgendjemand hier mal nach Griechenland, Athen gegangen? Okay, wir sind alle im gleichen Boot. Ich war auch nicht da. Aber das, soweit ich weiß, wenn ich meine, richtig mich merke, das ist schon in Europa, oder? Ja, okay. Ich dachte, wenn jemand schon da war, kann man das beweisen. Aber das ist Teil von Europa, oder? Wo befinden wir uns? Auch in Europa. So, Paulus ist in Europa. Schon viele Jahre her, lange, lange her. Schaute ganz anders aus. Damals hat Wien auch ganz anders ausgeschaut. Aber das ist Europa. Was hat er dort gefunden? Wie gesagt, er ist dorthin gekommen und hat gemerkt, viel wird verehrt, aber der wahre Gott nicht. Es herrscht Verwirrung. Diese interessante Tatsache, dass sie ein Altar hatten sogar für den unbekannten Gott. Das entsteht nicht aus Sicherheit, das entsteht aus Verwirrung, aus Unsicherheit. Vielleicht haben wir doch irgendwas übersehen. Wir sind uns nicht sicher. Also daher müsste es auch ein Altar geben für den unbekannten Gott. Stell dir vor, diese Verwirrung. Pliny sagt, dass es 30.000 Götzenstatue gegeben hat, Götzenbilder gab in Athen. 30.000. Das ist schon viel, glaube ich. Ziemlich verwirrend. Wer ist jetzt der Mächtigste? Wie geht man damit um? Der Petronius, auch so ein Zeitgenosse der damaligen Zeit, sagt, es war einfacher, Götzen zu finden als Menschen. Also, du gehst dorthin und überall sind diese Götzenbilder, aber wo sind die Menschen? Mehr Götzen als Menschen sogar. Athen hatte mehr Standbilder, als es sonst in ganz Griechenland gab, sagt uns Pausanius. Es gab sogar Altäre für Berühmtheit. Es gab ein Altar für Energie. Das klingt irgendwie modern, oder? Energie. Und Erbarmen. Und dann kam Paulus, schaut das Ganze an und er freut sich natürlich nicht, ist eher innerlich betrübt, traurig. Und dann findet er diesen Altar, worauf stand dem unbekannten Gott. Als er das dann eben getan hat, Vers 18 sagt uns, dass der Paulus nicht schweigen konnte. Er konnte nicht schweigen. Er sieht das Ganze, er sieht die Verwirrung, er sieht die viele Irrwege, die Menschen gehen. Und dann, Vers 18, am Ende vom Vers 18 sagte, er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus und seiner Auferstehung, die zwei gehören zusammen. Jesus Christus ist auferstanden. Und als er das verkündigt hat, bekam er Probleme, weil es dort auch Philosophen gab, die epikürischen Philosophen und die stoischen Philosophen. Kurz gesagt, die einen sagten, du sollst alle Vergnügen, das es gibt, sich einfach hingeben. Party, Party, Party. Das ist, was das Leben ist. Party heute und dann hast du dein Leben wirklich gut genutzt und erlebt. Das waren die epikürianischen Philosophen. Die Stoischen waren auf der anderen Seite. Nein, nichts darfst du machen. Muss brav sein. Muss zu Hause sein, nichts machen. Und wenn du nichts machst, dann bist du gut. Die einen sagten Party, Party, Party. Die anderen sagten nur nichts machen. Also einfach Selbstbeherrschung, Gelassenheit. Freude findet man, indem man alles einfach akzeptiert. Reg dich über gar nichts auf und tue deine Pflicht einfach. Pflicht und stoische Gelassenheit. Diese Menschen, Vers 21 steht hier, alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Das Neue, etwas Neues muss es geben. Und das war jetzt damals noch neu, Jesus und die Auferstehung. Und jetzt wollten sie wissen. Die haben dann Paulus genommen und sagten, hey, Vers 22, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach. Okay, jetzt erzähle ich euch. Diese Menschen, ich denke mal, wenn wir die betrachten und überlegen, das kommt irgendwie sehr aktuell vor, oder? Klingt das nicht irgendwie wie 2018? Diese philosophische Richtungen, diese viele Götter und alles, was sie verehren. Heute haben wir nicht 30.000 Standbilder irgendwie in Wien. Ich habe nie gezählt, aber es gibt genug Kirchen, es gibt genug Religionen, es gibt genug Dinge, die verehrt werden. Überlegen wir uns noch mal kurz, was wird heute in unserer Stadt, in Wien, verehrt? Also es wird natürlich, gibt viele Religionen. Es gibt natürlich die katholische Kirche, die evangelische Kirche, es gibt dann auch die evangelikale Kirchen, es gibt Mormonen, es gibt Islam, es gibt auch Baha'i, es gibt Hindus und Buddhisten, es gibt Zeugen Jehovas, es gibt alles Mögliche. Und. Wenn du jetzt eine Religion suchen willst, es gibt viele mögliche Religionen. Vielleicht gibt es Menschen, die dann aber keine Religion wollen, verehren die nichts? Der Mensch ist so gebaut, dass er irgendetwas verehrt. Heute werden nicht religiöse Menschen auch zu Anbeter. Sie beten andere Dinge an. Sie beten Freizeit an. Sie beten die Natur an. Sie beten vielleicht irgendeine Sportfigur an oder irgendeine Sportart an. Oder sie beten irgendeinen Politiker, das kann ich mir nicht vorstellen, aber manche. Sie beten irgendeinen Politiker an oder irgendein Prominenter, ein Schauspieler oder sowas in der Richtung. Die vergöttern diese Menschen. Sie glauben, das sind die Besten, oder? Sie haben auf ihr Handy haben sie so Bilder davon und sie, ich weiß nicht, das ist so eine Verehrung. Ich glaube, wir können unsere Welt heute schon als pantheistisch betrachten. Pantheismus sagt, es gibt viele Götter. Das ist, was unsere Welt glaubt. Und die moderne Philosophie ist Relativismus. Das sagt, alles ist gleich. Wenn es für dich passt, dann gut. Funktioniert das für dich? Wunderbar. Bist du glücklich da? Schön. Du glaubst an den Spaghetti-Monster. Okay, toll. Wenn du glücklich bist mit ihm, dann freue ich mich für dich. Das ist gut. Das ist für dich Wahrheit. Und das ist Relativismus. Alles wird angebetet. Willst du da im Park gehen und dich einen Baum umarmen und eine Stunde dort stehen und Energie aufsaugen? Schön. Funktioniert das für dich? Ist gemütlich für dich, angenehm. Übrigens, warum macht ihr das nicht bei minus 20 Grad? Ich verstehe das nicht. Also auf jeden Fall, die gehen hin und Relativismus heute sagt, alles, was du willst, ist gut. Du darfst entscheiden, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Dann ist alles gleich. Paulus hat das damals nicht angenommen. Er hat nicht diese 30.000 Standbilder angeschaut und sagte, passt schon, okay, ich würde jetzt einfach Jesus dazugeben. Paulus fordert die Menschen dazu auf, den wahren Gott anzunehmen und alle diese nichtigen Verehrungen, die sie haben, abzulehnen. Nur weil wir etwas verehren, heißt es schon lange nicht, dass diese Gottheit oder das, was wir so stark verehren, uns irgendwie helfen kann oder irgendwas für uns tun kann, nur weil wir das verehren. Nur weil wir etwas glauben, heißt es schon lange nicht, dass das, woran wir glauben, die Wahrheit ist. Schau einfach die Geschichte an. Wie viele Philosophien, wie viele politische Richtungen, wie viele Bewegungen Menschen überzeugt haben, die es heute gar nicht mehr gibt und teilweise in der Geschichte der Welt schwer verbrecherische Philosophien oder politische Richtungen waren. Aber die Menschen waren überzeugt. Fest überzeugt und gläubig. Nur, dass wir etwas glauben, heißt schon lange nicht, dass es wahr ist und dass es gut ist. Heute aber irgendwie wollen Menschen sowas Unlogisches akzeptieren wie Relativismus und sagen, alles ist relativ, wenn es für dich passt, ist okay. Gott sieht das natürlich ganz anders und Paulus auch. Gott ist ein echter Gott. Es gibt einen Gott. Er ist ein objektiver Gott. Ich bin Stern. Ich bin so groß. Ich bin ungefähr so schwer, obwohl sich das ändert mit der Zeit. Mein Gewicht ist nicht stabil. Aber wer ich bin, ist, ich bin, wer ich bin. Du könntest morgen, was weiß ich, nach irgendwo fliegen. Sagen wir jetzt, du fliegst nach China und sagst, naja, wie war der Stern jetzt? Ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich glaube, der hatte 2,30 Meter, vielleicht 150 Kilo, grüne Augen, ja, das ist fast richtig, lange weiße Haare. Und dann sagst du, ja, so ist Stern für mich. Ich stelle mir Stern so vor. Ich habe ihn nicht so gut angeschaut gestern. Aber und dann ist das deine Vorstellung von Stern. Aber ist das die Wahrheit? Nein, warum nicht? Weil ich bin ein objektives, echte Person. Ich bin ein Mensch. Ich habe Qualitäten und Eigenschaften, die man nicht einfach so umändern kann. Ja, sonst wäre ich vielleicht tot. Also ich will nicht umgestaltet werden. 2,30 Meter, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube nicht, dass das angenehm wäre. Gott ist auch Gott. Du kannst ihn nicht einfach beliebig umgestalten. Und Paulus hat genau das auch getan, indem er dort in Athen mit der Wahrheit angefangen hat. Wer ist Gott? Ihr habt so viele Götzen, aber ihr habt den einen wahren Gott übersehen. Und ihr habt gesagt, den kennen wir gar nicht. Was hat er gesagt? Darf ich mit etwas anfangen, das auch heute nicht sehr modern ist? Er sagt im Vers 23, dem unbekannten Gott, den möchte ich euch verkündigen. Und Vers 24 in Vers 24 fängt er an mit dem Thema Schöpfung. Interessant, oder? Er sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat. Schöpfung. Wer glaubt heute noch an eine Schöpfung, dass Gott die Welt geschaffen hat? Ja, Peter sagt, ich. Ist das ja modern? Wissen wir nicht viel mehr heute? Wurde es nicht bewiesen, dass die Welt durch Zufall entstanden ist? Ich habe hier ein Liederbuch. Es ist ein interessantes Buch, nette Bindung. Also das Blatt vorne ist grafisch gestaltet, sehr schön. Drinnen hast du viele nette Lieder. Texte sind wirklich so poetisch. So, sie sind durchdachte Texte und die ganze Musik passt direkt zu diesen Texten dazu. Du kannst diese Wörter singen. Und in Musik gibt es nicht nur Melodie, es gibt auch Rhythmus. Es gibt auch verschiedene Stimmen. Es gibt Harmonie, Melodie. Alles Mögliche. Ist es möglich, dass so ein Liederbuch über Millionen von Jahren durch Witterung und Zufall einfach entstehen könnte? Glaubst du das? Ist das möglich? Wie viele Millionen von Jahren brauchst du, damit so ein Buch einfach aus Zufall und aus, ja, einmal wird es dann kaputt und dann kommt irgendeine Erde drauf und dann kommen so komische Strichel drauf und so weiter und dann wird es weggewaschen und dann wieder komische Strichel auch noch dazu und über Millionen von Jahren dann zum Schluss hast du ein Liederbuch. Wenn jemand dir das sagen würde, dann würdest du sagen, schau, glaubst du, bin ich blöd? Glaubst du wirklich, bin ich blöd? Das ist ja zu komplex. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das ist viel zu komplex. Hast du mal dich mit DNA beschäftigt? Das ist nur ein Teil. DNA ist viel komplizierter als das. Viel. DNA kann sich selbst reparieren. Und das soll einfach durch Zufall entstanden sein? Manche heute erkennen dieses Problem und jetzt kommt die nächste Idee, dass es irgendwelche Außerirdische gab, die die Welt vielleicht mit DNA begonnen haben. Sie haben vielleicht hier was deponiert. Es gibt sogar Wissenschaftler, die sowas als mögliche Herkunft von DNA beschreiben, weil sie wissen, dass das aus Zufall entstehen könnte, rein rechnerisch unmöglich. Und ist einfach nicht mal annähernd logisch. So sind wir so verrückt, wenn wir sagen, DNA hat einen intelligenten Schöpfer, das dahinter steht, einen Gott, der ewig ist, der dich liebt, der dich geschaffen hat, wie du bist, der weiß ganz genau, was los ist. Paulus fängt damit an. Alle diese anderen Götter, die sind nichts, aber es gibt einen Gott und er ist der Schöpfer. Und wenn du dich damit auseinandersetzen willst, vielleicht hast du vieles gelesen, vieles hat dich verwirrt. Es gibt viele gläubige Wissenschaftler. Wir haben sogar einen kurzen Traktat über DNA draußen. Es gibt viele Quellen, wo du nachschauen kannst, wo du lesen kannst. Gott ist der Schöpfer. Du kannst dich auf ihn verlassen. Du bist kein Zufallsprodukt. So fängt Paulus an, Schöpfung. Und dann, ohne jetzt alles ins Detail zu erklären, es geht dann weiter und sagt, Gott ist auch, wir dürfen nicht Gott selbst für uns entwerfen. Diese Tempel, die Menschen machen, das ist nicht Gott. Er sagt auch, dass wir abhängig sind von Gott. Das alles, wir benötigen alles, denn er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Dich und mich gibt's nicht ohne Gott. Er hält uns am Leben. Er ist die Macht und die Kraft, die alles zusammenhält. Wir sind abhängig. Und dann sagt er auch, und er greift direkt in diese Welt ein. Als Schöpfer hat er alle Menschen aus einem Blut geschaffen. Wir wissen natürlich, laut 1. Mose, dass dieser eine Blut, woraus alle Menschen geschaffen sind, ist der Adam. Und dann hat er auch die Menschen in der Welt hinausgeschickt, dass die ganze Erdboden von den Menschen bedeckt wird. Und sein Ziel ist, dass die Menschen ihn suchen. Vers 27, damit sie den Herrn suchen sollten. Und dann sagt er, und er ist gar nicht so weit weg. Er ist uns nicht ferne. Er hat sich von Anfang an offenbart, wie wir in Hebräerbrief Kapitel 1 gelesen haben. Er hat uns durch den Propheten und dann durch seinen Sohn offenbart, wer er ist. Wer ihn sucht, kann ihn leicht finden. Man muss nur dorthin gehen, wo er gesprochen hat, zum Wort Gottes. Und dann mit offenen Herzen kann man ihn auch kennenlernen. Heute kennen viele Menschen auch wirklich sehr wenig über Gott. Und deswegen, weil sie sehr wenig über das Wort Gottes kennen. Sie haben sich wenig Zeit mit dem Wort Gottes genommen und haben ihre eigenen Ideen von Gott, aber keine biblischen Ideen, was das Wort Gottes sagt. Gott braucht dich und mich nicht. Gott ist von unserer Religion und unserer Glanz in der Religion nicht beeindruckt. Gehst in manche Kirchen, manche Tempel hinein und alles mit Gold bedeckt. Und das soll uns irgendwie beeindrucken und sagen, oh, das ist ja wirklich... Ja, verehrt Gott. Aber dann liest du in der Bibel, Gott verwendet Gold, um seine Straßen eigentlich zu bauen. Das ist für ihn gar kein Edelsache, Edelmetall. Das ist für ihn so wie Beton für uns. Er ist nicht beeindruckt mit unserem Gold. Was er sucht und was er will, ist unser Herz. Er will unser Herz, dass wir an ihm glauben. Und das bringt uns dann zu unserem Schluss aus dieser Stelle und damit sind wir heute fertig. Paulus redet von Gott, wer er ist, was er tut, dass er aktiv in dieser Welt ist, dass du dich auf ihn verlassen kannst, weil du existierst nur deswegen, weil er dich am Leben erhält, weil er dich Leben schenkt. Und dann erzählt er, was dieser Gott, den wahren Gott, verkündet heute, was er sagt. Und das ist dann eben Vers 30. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Er ist sehr geduldig. Er hat nicht die Welt zerstört mit der ersten Sünde, sondern er hat gewartet und dann ist Jesus gekommen, um für uns zu sterben, um uns Vergebung zu ermöglichen. Und dann sagt er, er hat zuerst Vers 30, er hat Geduld gezeigt und dann, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun. Was ist Buße? Buße ist nicht beichten. Du musst es nicht irgendwo in eine Kirche gehen und den Priester sagen, alles, was du falsch gemacht hast. Wenn du das machst, könntest du stundenlang dort sitzen. Das ist nicht Buße. Und dann gehst du weg und vielleicht änderst du dein Leben, vielleicht nicht. Du hast einfach alles erzählt und bist erleichtert, weil du das los bist und jetzt kannst du einfach weiterleben. Das ist nicht Buße. Buße ist eine innerliche Wende, ein Umkehr, eine Änderung in meinem Denken, dass ich ablehne, was ich früher gedacht, getan war. Ich lehne das ab und jetzt nehme ich an, was Gott mir sagt. Ich glaube und folge Jesus nach. Er ruft allen Menschen überall dazu auf, Buße zu tun. Und warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Der Tag kommt, wo dieser Schöpfer Gott, der dich geschaffen hat, der dich kennt, der dich liebt, der seinen Sohn für dich in diese Welt geschickt hat. Er hat einen Tag gesetzt, wo wir alle dann gerichtet werden. Was für eine Hoffnung haben wir an diesem Tag des Gerichts? Der Tag kommt, ob man daran glaubt oder nicht. Das ändert nichts daran. Der Tag des Gerichts kommt. Und dieser liebende Gott will, dass du an diesem Tag freigesprochen wirst. Und warum? Weil er selbst deine Schuld bezahlt hat. Und er hat bestätigt, der Richter ist auch der, der deine Strafe auf sich genommen hat. Vers 31 sagt, er hat durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Wer ist dieser Mann? Das ist Jesus Christus. Jesus Christus wird als Richter dann zurückkommen, den er für alle beglaubigte. Der Vater hat bewiesen. Woran sollst du glauben? Sollst du glauben an diese Religion, an diese Sache? Wie sollst du wissen? Es gibt einen Weg zu beglaubigen, um zu beweisen, wer die Wahrheit ist, wer der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wie er selbst gesagt hat. Und das ist die Auferstehung. Jesus Christus ist von den Menschen umgebracht worden. Er war tatsächlich tot. Die Römer wussten, wie man jemanden umbringt. Sie wussten auch, ob jemand tot ist oder nicht. Sie waren Experten in der Sache. Jesus war tot. 3 Tage. Und dann ist er auferstanden. Er lebt heute. Der Paulus hat hier das alles nicht sagen können, was er in 1. Korinther 15 erklären konnte. In 1. Korinther 15 schreibt er, mehr als 500 Leute haben ihn einmal auf einmal gesehen. Alle Aposteln haben ihn gesehen. Viele Leute haben ihn gesehen. Hier konnte er nicht mehr sagen. Warum? Vers 32. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Weiter konnte er nicht predigen. Konnte er nicht reden. Warum? Wegen der Auferstehung. Boah, was? Der ist auferstanden? Okay, gut, okay. Geh zurück in Irrenhaus, wo du hergekommen bist. Das sagten die einen. Und die anderen hörten genau zu und ihr Herz war offen. Sie sagten, oh, das müssen wir genauer verstehen. Auferstanden? Wie kannst du das sagen? Du redest als einer, als ob du ihn gesehen hast. Was waren die Gespräche, die geführt worden sind? Naja, lies mal 1. Korinther 15. Ganz sicher hat Paulus das alles erzählt. Ja, er lebt. Er lebt. Er war wirklich tot, aber er lebt. Ich habe ihn gesehen. Und nicht nur ich, der. Und die anderen, die leben noch. Geh hin, frag diejenigen. Frag denen. Die leben noch. Paulus erzählt von der Auferstehung. Und das ist genau das Kern des Evangeliums. Manche sagen, Jesus war ein guter Mensch, aber war nicht Gott und ich glaube nicht, dass er auferstanden ist. Das ist eigentlich ein Blödsinn, weil Jesus gesagt hat, wie Philipp davor gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Sagt ein guter Mensch sowas, wenn er das nicht wirklich ist? Glaub an mich und du wirst nach dem Tod auferstehen. Und ich bin ein guter Mensch. Und das ist alles Blödsinn. Na, er sagte das, weil es die Wahrheit ist. Und wie wissen wir, dass es die Wahrheit ist? Weil er auferstanden ist. Er ist auferstanden. Er lebt. Und wenn du heute ihn kennst, ist etwas in deinem Herzen vorhanden, das sagt, ja, Das ist so. Ich bin überzeugt und ich kenne Jesus. Wenn du Jesus nicht kennst und in deinem Herzen diese Verbindung mit ihm nicht da ist, dann entsteht in deinem Herzen ein, interessant. Wie können die das ja mal wissen? Wie kann man so überzeugt sein? Was ist dran? Und das wird in deinem Herzen auch dich dazu bringen, dass du eine Entscheidung treffen musst. Dass du ein Ja oder ein, ich weiß nicht, ich muss mehr davon hören, oder nein, das gibt's nicht. Genau wie es damals in Athen war. Und das Interessante ist, der Geist Gottes durch das Wort Gottes spricht dein Herz an und es führt, der Herr führt uns dazu und will, dass wir genau das sagen können, was in Römer 10, Vers 9 steht. Paulus schreibt hier und erklärt uns, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Der Punkt ist, dieses Tag des Gerichts kommt. Und Gott weiß ganz bestimmt, keiner von uns ist heilig. Keiner von uns kann vor Gott bestehen und sagen, Gott, ich war ein guter Mensch. Ich darf von dir angenommen werden und mit dir Gemeinschaft haben, weil ich so super bin. Jeder von uns weiß, nein, mein Problem ist, ich bin ein Sünder. Wie kann Gott mich jemals annehmen? Aber Jesus nahm deine Schuld auf sich, damit du durch ihn Vergebung haben kannst. Durch Jesus haben wir die Lösung. Das heißt, der Gott, derselbe, der dich richten wird, ist derjenige, der für dich gestorben ist, der dich liebt, der dich für dich auferstanden ist. Zu welcher Gruppe gehörst du? Die sagten, ich muss mehr hören. Die sagten, nein, du spinnst. Ich habe einen Bekannten, ich habe jahrelang keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt, aber ich habe oft mit ihm über Jesus gesprochen und über das Wort Gottes. Und an einem Tag habe ich mit ihm geplaudert und habe ihm wirklich alles erklärt. Und die Frage habe ich gestellt. Schau, Klaus, überleg dir. Sag mal, es gäbe jemanden, der Wunder tun konnte, der behauptet hat, dass er sterben wird und dass nach 3 Tagen er auferstehen wird. Von alleine. Und dann tatsächlich wird er umgebracht und tatsächlich nach 3 Tagen steht er wieder auf. Würde das nicht alles ändern? Würde das nicht zeigen, dass dieser Mensch ganz anders ist als alle anderen Menschen, die jemals gelebt haben oder jemals leben werden? Würde das nicht alles ändern, wenn die Auferstehung tatsächlich so passiert ist, wie die Bibel uns das sagt? Die Frage habe ich ihm gestellt. Und leider hat der Klaus ehrlich geantwortet, aber abgelehnt. Er sagte, ja eigentlich schon. Das würde alles ändern, wenn ein Mensch sowas behaupten würde und dann tatsächlich danach auferstehen würde. Aber, sagte er, ich glaube es nicht. Und das ist der Punkt. Gott hat uns alles gegeben. Was wollen wir mehr von Gott? Muss er für uns persönlich im Himmel durch eine Wolke irgendeine Botschaft schenken? Er hat uns in seinem Wort alles gegeben, was wir brauchen. Die Frage ist, sind wir bereit, das zuzuhören, das anzuhören, daran zu glauben? Wenn du Jesus heute kennst, du darfst wissen, Gott hat durch die Auferstehung beglaubigt, dass Jesus der einzige Lösung ist. Wenn du ihn nicht kennst, du darfst wissen, die Auferstehung beweist, dass Jesus Christus der Retter ist, der vorhergesehene, vorherprophezierte Messias. Jesus Christus ist der Erlöser. Und wie damals, manche lehnten ab, aber anderen glaubten. Wie steht es bei dir? Das Schönste, was an einem Auferstehungssonntag passieren könnte, ist, dass jemanden Jesus Christus persönlich im Glauben annehmen würde. Was ist das? Vielleicht stellst du die Frage, ja, wie soll das jetzt sein? Muss ich irgendwie irgendein Ritual durchgehen und Hokuspokus wird ausgesagt und dann bin ich ein Christ? Nein, es ist eine Beziehung. Gott spricht dich durch sein Wort an und sagt, erkenne dein Not. Erkenne, dass du einen Retter, einen Erlöser brauchst. Erkenne deine Sündhaftigkeit. Du bist nicht heilig wie Gott. Und gib zu, dass das richtig ist. Gib zu, dass das richtig ist. Gib Gott recht. Und dann verlass dich auf Jesus. Glaub Jesus. Stütz dich an Jesus, nicht an deine Werke, nicht an dich. Du kannst es nicht vollziehen, du bist nicht gut genug. Er hat alles vollbracht. Verlier dich in Jesus, stütz dich an Jesus und an ihm alleine. Er ist auferstanden, damit er dein Fürsprecher sein darf. 1. Johannes Kapitel 2. Wenn du sündigst, hast du einen Fürsprecher vor Gott, Jesus, der Gekreuzigte. Dein Fürsprecher. Du hast den Retter auf deiner Seite, indem du dich einfach auf ihn im Glauben verlässt. Und Jesus sagt, jeder, der zu mir kommt, werde ich in keiner Weise ablehnen. Das ist seine Gnade. Kennst du ihn? Du musst dich auf die Suche machen. Du musst bereit sein, in dem Wort Gottes Jesus Christus persönlich kennenzulernen.